Herzlich willkommen zum täglichen Sportpodcast am 29.10.2020. Ereignisreiche Champions League-Spiele hatten wir. Tennis wurde natürlich auch gespielt in Wien. Dann heute wird morgen noch die Euroleague gespielt. Und dann spielt auch morgen noch die Europa League. Wir starten nichtsdestotrotz jetzt erstmal mit dem Tennis und mit den Partien vom gestrigen Mittwoch. Und da starten wir, wie gesagt, mit der ATP in Wien, da wir die ATP in Kasachstan schon gestern gesprochen haben. Da könnt ihr den Podcast von gerne gestern mal gerne hören und auch gerne mal Feedback da lassen auf Twitter, auch in der Beschreibung verlinkt. Da wäre ich sehr dankbar drüber. Vielen Dank. Starten wir mit der ATP Wien. Medvedev besiegte Jung, nicht wenig überraschend, 6-3, 6-1. Jannik Sinner, den ich schon angesprochen habe, mal gucken, wer sich schlägt. In letzter Zeit viel gespielt. Besiegte Casper Ruud recht rund 7-6 den ersten Satz, den zweiten 6-3. Auch hier ein Favorit vielleicht auf den Titel. Das Turnier ist ja sehr, sehr gut besetzt. Tsitsipas, Djokovic, Thiem, Sinner. Da sind schon einige Kandidaten auf den Sieg dabei. Tsitsipas, gerade angesprochen, besiegte den Deutschen, den einzig deutschen Teilnehmer Jan-Lennard Struff mit 2-1 den ersten Satz noch verloren. Nach 6-3, 6-4 Jan-Lennard Struff in keiner guten Verfassung, war ja zwischenzeitlich in den Top 30. Jetzt in letzter Zeit ein bisschen ja, Probleme, besonders auf dem Belag, auf dem aktuell gespielt wird, auf Hartplatz, liegt ihm gar nicht. Er ist ja einer, der sehr gern auf Sand spielt, das beweist er immer wieder. Hat er dieses Jahr sehr, sehr gute Turniere auf Sand hingelegt. Ja, US Open, zweite Runde raus gegen Daniel Altmaier, hat den ersten Tier vorbesiegt. ATP in Köln, wurde wie gesagt auch Hartplatz gespielt. Im ersten Turnier in der ersten Runde raus, im zweiten Turnier in der zweiten Runde raus und jetzt wieder in Wien erste Runde raus. Hartplatz scheint ihm gar nicht zu liegen. Mal gucken, ob sich das noch verbessern wird im Laufe seiner Karriere. Er ist mittlerweile auch schon 30 Jahre alt. Augan Alisson, der Kanadier, verlor das kanadische Duell gegen Pospil mit 2 zu 0. Djokovic gewann das Balkan-Duell gegen Coric 2 zu 0. Ersten Satz 13-11 im Tiebreak holt den zweiten. Recht souverän mit 6 zu 3 und Kai Anderson besiegte Carreño Busta mit 6 zu 1. Morgen haben wir ja folgende Partien, beziehungsweise am heutigen Tag. Ich nehme den Podcast hier in der Nacht auf, deswegen nicht wundern, ja, wenn sie mal laden würde. Genau, in Kasachstan haben wir Thompson gegen Rusevic, Manarino gegen Sugita, Seppi gegen McDonald, Pierre gegen Kukushkin. Das Turnier in Russland, in Kasachstan ist wie gesagt nicht so gut besetzt. In Wien haben wir dann Evans gegen Rodinov, sprich Hometown hier Rodinov, der sich da ganz überraschend in dieses Feld überhaupt spielen konnte und jetzt sich sehr gut schlägt. Gegen Evans, Hubert Hukacz gegen Sonego, da ist der Pole, denke ich mal, leichter Außenseiter. Medvedev spielt dann gegen Pospil, der Kanadier gegen den Russen. Medvedev, der auf Hart eigentlich auch nicht gut ist, bis jetzt noch nie in die zweite Runde der US Open gekommen und mal gucken, ob er sich jetzt hier gut schlägt. Eigentlich ist das ja, wie gesagt, nicht sein Belag. Rublev gegen Sinner. Ein sehr, sehr interessantes Duell. Ein Duell der Youngsters. Rublev, die ist ja ein Turnier schon gewinnen können, beziehungsweise mehrere Sinner-Halbfinale. Der French Open haben wir schon angesprochen. Der US Open haben wir schon angesprochen. Dann kommt noch dazu bei der ATP Köln auch Halbfinale. Gestern wieder sehr guter Auftritt. Ein Duell, auf das man als Tennisfan definitiv ein Auge werfen kann, denn das sollte schon sehr, sehr interessant sein, wenn die beiden die Angst, dass sich duellieren. Natürlich aufgrund des Belags sollte Rublev wieder kleiner Favorit sein, auch aufgrund seiner Erfahrung. Trotzdem wird das sehr interessant. Garin, der mal wieder von der Überraschung zu haben ist gegen Dominic Thiem. Hier ist natürlich mal Doma auch der Favorit, besonders auch der Ansporn, den er hat, dadurch, dass es sein Heimturnier ist. Sehr auf Social Media damit präsent, auch wird er als Werbegesicht dafür genutzt. Und dann haben wir noch Tsitsipas gegen Dimitrov. Auch hier ist die Favoritenrolle klar verteilt. Basketball. Eurocup war gestern. Können wir auch ganz kurz die Partien durchgehen, beziehungsweise die Partie mit deutscher Beteiligung. Ulm verloren gegen Unica mit 81 zu 76. Leider erwartbar. Ebenfalls haben wir dann noch Bamberg, die in der Champions League spielen. Es gibt ja die Euroleague, den Eurocup und die Champions League. In der Reihenfolge ist das mehr oder weniger auch gerankt. Leider kann man sich da nicht einigen und den Eurocup und Champions League zum einen machen. Da besiegte Bamberg Fortitudo Bologna mit 100 zu 63 Klatsche und offensiv sehr, sehr gut gespielt. Man hat hier eine sehr, sehr harte Gruppe in den Champions League erwischt, hat sich hier wacker geschlagen. Und jetzt kommen wir zum, ja, wo wichtigsten Club, wie schon angesprochen. EuroLeague Moskau gegen Valencia haben wir zuerst. Ein wirklich schönes Spiel. Bereits um 20 Uhr startet die Partie. Wenn man sich die Standings anschaut, Valencia steht 3-0. Moskau steht 1-1-1-2, sprich eine Overtime-Niederlage. Und da muss man dazu sagen, das darf Moskau nicht passieren. Moskau ist das Team von, man sollte es vielleicht nicht so aussprechen, aber die Präsidenten, sprich Wladimir Putin, steckt hinter diesem Team. Man hat einen extremen Druck, man hat immer einen Manager um dieses Team rum, die alles bewachen, was da gemacht wird. Sprich, das Team gehört mehr oder weniger dem Präsidenten. Und wenn man nur zwei Siege hat, drei Niederlagen, steht man gehörig unter Druck. Gegen Valencia eine Truppe, die sehr, sehr schön Basketball spielt, eine 3-1er-Bilanz hat. Und für Moskau, die das Team sind mit vielleicht dem höchsten Eklat in ganz Etat meine ich, in ganz Europa und nur diesen Druck, den man verspürt, muss man mal schauen, was sich da ergeben wird. Aber ein Spiel, was definitiv sehenswert ist. Als nächstes haben wir Lyon gegen Zalgiris Kaunas. Auch hier ist die Rollenverteilung recht klar. Lyon steht 0-2 bisher gegen Kaunas, die 4-1 stehen mit Bayern. Gemeinsam auf Platz 1 stehen, beziehungsweise Bayern steht aufgrund der Punktedifferenz auf 1, aber beide haben 4 Siege und eine Niederlage. Nichtsdestotrotz hat Bayern natürlich eine Niederlage in Overtime. Da hat Kaunas direkt verloren, da ist Kaunas der klare Favorit. Maccabi Tel Aviv gegen Fenerbahce. Tel Aviv, die viele Corona-Fälle bisher hatten, zwei Siege bisher, eins in der Overtime gewonnen und auch nicht richtig in den Flow gekommen sind, auf viele verzichten mussten. In den ersten Spielen, da gab es noch nicht die Regelung, dass Spiele abgesagt werden sollen, wenn es viele Corona-Fälle gibt. Fenerbahce in den letzten Jahren sehr, sehr gut europäisch gespielt, sehr, sehr hoch. Dieses Jahr bisher 2-3er-Bilanz, ein Spiel auch ebenfalls in der Overtime verloren. Ihr seht schon anhand der Overtime-Anzahl, wie knapp diese EuroLeague ist. Da sind alle Teams wirklich sehr begabt. Alle Teams machen Spaß beim Zuschauen. Und ich kann auch nur empfehlen, euch da mal reinzuschauen. Alle Spiele live bei Magenta Sport, ist natürlich hier keine Werbung. Beziehungsweise unbezahlte Werbung. Bayern dann gegen Real Madrid, ein Duell, welches man sich als Basketballfan anschauen sollte. Real Madrid mit einer Bilanz von 1 zu 4, Bayern mit einer Bilanz von 4 zu 1. Nichtsdestotrotz ist es immer noch Real Madrid, deswegen, ja, runterfahren, Auswärtsspiel, Auswärtsspiele immer schwer. Bayern geht als Favorit in diese Partie, hätte auch keiner vor der Saison mit gerechnet. Real Madrid, die eigentlich auch immer bei den Top 8 klar dabei sind. Schauen wir uns auf die Wettanbieter, Bayern nur eine 3-7er-Quote. Real dafür eine 1-3er. Das sagt ja auch schon einiges über die Kräfteverteilung aus. Für mich ist trotzdem hier Bayern der Favorit. Eine sehr, sehr gute Mannschaft, die da Bayern aufgeboten hat. Klar ist Real, allerdings haben die einen Fehlstart in die Saison hingelegt. Und mal gucken, wie sie sich dann schlagen werden gegen Bayern München. Wie schon bereits angesprochen, geht es jetzt um die Champions League. Paris besiegte Başakşehir, Istanbul mit 2 zu 0, Doppelpack von Keane. Der Keane wurde ja ausgedient von Everton, hat da in, ich glaube, über 30 Partien 4 Treffer gemacht, 35 sollen es gewesen sein. Und jetzt bei Paris 4 Spiele, 4 Tore, im letzten Spiel auch schon bereits zweimal geknipst, hat Icardi ein bisschen auf die Bank verdrängt, scheint sehr gut mit dem Team zu harmonieren, mit den jungen Wilden um sich rum. Neymar, der leider verletzt raus musste, da weiß man nichts Genaueres. Und Mbappé und Keane sind da sehr gute Freunde. Und mal gucken, ob sie irgendwie da auch länger kriegen, wenn sie daran Interesse haben im kommenden Sommer. Bisher scheint es schon zu sein, denn er konnte Icardi auf die Bank verdrängen. Das sagt schon einiges aus. Icardi hat man für über 70 Millionen verpflichtet. Und sehr, sehr guter Auftritt des jungen Spielers. Krasnodar gegen Chelsea 4-0. Erst hat Jorginho ein Elfer verschossen, dann hat es in der 37. zum 1-0, kann man aber eher als Eigentor anerkennen. Großer Torwartfehler von Safonov. Den darf man nie neben reinlassen. Dann nochmal Werner per Elfer. Ziehe ich in der 79. zum 3-0. Vorlage hier ebenfalls von Werner. Und dann ging es hier runter für Abraham, der nochmal dann auflegte. Für Pulisic, der zurück ist zu seiner Verletzung, war zuletzt angeschlagen, konnte lange Zeit nicht mehr spielen, ist jetzt zurück. Lazio nach dem Sieg gegen Dortmund 1-1 gegen Club Brügge, das nicht, was man unbedingt haben möchte. Immobile hat er gefehlt, der Kader allgemein hat nicht sehr gut ausgesehen. Die ganze Bank war voll mit jungen Spielern, die ihr wohl noch nie gehört habt. Ich meine, es gibt sechs, nee, sieben Corona-Fälle bei Lazio. Und ich kann mal kurz die Spieler aufzählen, die gefehlt haben: Alberto Anderson, Arminio Escalante, Immobile, Lazzari, Lukas Lucic, Portoradu und Strakow. Somit hat man auf der Bank folgende Spieler sitzen. Man hat die Bank übrigens nicht vollbekommen, hatte sogar zwei Keeper in Form von Alia und Folanetto. Und da hat man noch Mukiri, Pereira, Pica, Franco, Zech und Bertini. Da werden euch die meisten Namen nichts sagen. Und auch in der Startaufstellung konnte man zum Glück noch auf Milinkovic-Savic, einer der wichtigen Stützen im Spiel von Lazio, setzen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Katastrophe, wenn die so viele fehlen. Und da wird man sich, denke ich mal, noch mit diesem einen Punkt, den man ergattern konnte, zufrieden geben. Mal gucken, ob Immobile zurück sein wird nächste Woche gegen Petersburg, um natürlich den Platz an der Tabellenspitze zu sichern. Wäre das sehr, sehr wichtig. Dortmund gegen Zenit mit einem 2 zu 0. Lange Zeit musste man sich an abkämpfen und am Ende ist es ähnlich wie bei Bayern gestern Arbeitssieg geworden. Sancho im 78. per Elber und dann nochmal Haaland in der 91. hat nochmal nachgelegt zum 2 zu 0. Auch hier, ja, muss man nicht viel zu sagen. Einfach ein Arbeitssieg, verdienter Sieg am Ende. Ferran Schorff spielte 2-2 gegen Kiew. Man lag zwischenzeitlich 2-0 hinten, am Ende noch 2-2. Juventus Turin verlor ohne Ronaldo 2-0 gegen Barcelona. Ronaldo wurde insgesamt 18 Mal positiv auf Corona getestet. Man hat unbedingt darauf gedrängt, dass er diesen einen negativen Test bekommt, damit man auf ihn setzen kann in diesem Spiel und dann auch Messi gegen Ronaldo zu sehen. Zwei Abseits-Tore von Morata, sehr unglücklich. Dembélé brachte sie in der 14. Minute in Folge in Führung. Ich muss nochmal revidieren. Ich sehe gerade, es gab sogar drei Abseitstore von Morata. Eine ordentliche Anzahl. Ansu Fati wieder auf der Bank, was irgendwie auch mittlerweile, wenn man mal drauf schaut, so eine Sache ist, dass er in wichtigen Spielen immer wieder auf der Bank sitzt. Auch sehr bewundernswert. Ob negativ oder positiv, muss ich jetzt bewerten. Dafür Dembélé mal wieder von Anfang an. Der großes Vertrauen bisher von Coman genießt. Messi mit einer Vorlage und dann legt Messi in der 91. auch noch per Elfer nach. Verdienter Sieg und ohne Ronaldo ist ja Juve auch bisher kein gutes Team. Da muss man dazu sagen, dass man in diesen drei Abseitssituationen, die alle jetzt nicht jedes Mal musste der VAR angreifen, so knapp war es. Sprich, da war sehr, sehr viel Pech dabei. Mit Glück gewinnt hier Juve oder holt zumindest einen Punkt. So ist eine 2-0-Sieg für Barcelona, der auf dem Papier sehr souverän aussieht, ist aber spielerisch nicht wahr. Die Klatsche des Tages musste wohl Leipzig hinnehmen, denn die verloren 5-0 gegen Manchester United. Greenwood brachte Manchester United in der 21. Minute 1-0 in Führung. Auch da ganz knapp kein Abseits. Ich weiß nicht, viele haben sich darüber aufgeregt, dass es Abseits ist. Es gibt auch keinen klaren Beweis, wie ich finde, dass es kein Abseits ist. Komische Entscheidung. Dann ging es ab. Rashford kam in der 63. Minute. Knipste dann in der 74., 78. und 92. Martial in der 87. noch zum 87, zum 4-0, zwischenzeitlich im 4-0. Das war ein Kollaps von Leipzig, das war gar nichts. Das hat man noch nie, glaube ich, unter Nagelsmann gesehen, dass diese Mannschaft zusammenfällt. Sonst kommen sie ja über diese stabile Defensive und dann über individuelle Klasse von Forsberg oder den Stürmern. Hier ist gar nichts gelungen. Darf natürlich auch mal passieren, dass einfach mal nichts funktioniert. Das passiert bei jedem Team. Allerdings ist dieser Zerfall ein bisschen komisch, den man einfach bei Rasenballsport Leipzig nicht gewohnt ist, weil man ihn noch nie gesehen hat. Diese Mannschaft so zerfällt. Am Ende Manchester United ein Sieg, den man mitnimmt. Auch eine sehr gute Spiel von Manchester United. Man hat auch eine interessante Aufstellung gehabt. Man hat auf Bruno Fernandes verzichtet, hat dafür oder weniger auf vier zentrale Spieler gesetzt mit Fred, normaler ZM Matic, normaler ZDM Pogba und Donny van de Beek. Dafür nur Greenwood und Martial, sprich man hat auch auf Rashford verzichtet. Eine Aufstellung, mit der Nagelsmann wohl gar nicht gerechnet hat, hat man auch im Spiel gesehen. Damit hat wohl auch keiner gerechnet, dass er vier zentrale Spieler aufstellt und dann auf den vielleicht wichtigsten Mann im normalen Spiel, Bruno Fernandes, verzichtet. Sehr, sehr komisch in Sevilla mit einem Sieg gegen Rennes. Luke de Jong brachte sie in der 55. Minute in Führung und das war's dann auch. Kurz noch zu Euroleague, ein kleiner Schlenker rüber. AC Milan gegen Prag, natürlich sind die Rollen da verteilt. Leicester gegen Athen, ebenfalls Antwerp gegen Tottenham. Wir wollen jetzt erstmal nur über die Spiele mit deutscher Beteiligung sprechen und da haben wir Gent gegen Hoffenheim. Da ist ich würde jetzt nicht sagen, Hoffenheim eine leichte Außenseite, aber Gent ist schon ein Team, welches hohe Ambitionen hat, möchte nächstes Jahr unbedingt in der Champions League spielen. Hoffenheim mit vielen Verletzten, Bicacic, Grilic, Hubner, Kaderabek, Kasim, Kramaric, der weiterhin in Quarantäne ist, der wohl bald rauskommt. Man muss mit dem Gesundheitsamt da einiges absprechen, hat heute der Trainer nochmal erwähnt. Und Stafidis, der auch nochmal dabei ist. Und dann hat Hoeneß auf der Trainerbank natürlich nicht viele Optionen. Mal gucken, was er da machen wird. Nichtsdestotrotz ist Gent eine sehr, sehr talentierte Mannschaft, wie schon angesprochen. Mal gucken, was die Hoffenheimer da anstellen können. Und da haben wir noch Slavia Prag gegen Bayer Leverkusen. Ein Spiel, wo die Rollenverteilung eigentlich recht klar ist. Das muss Leverkusen gewinnen. Auch für Leverkusen wäre es, denke ich mal, wichtig, dass man von Anfang an mal gewinnt und nicht in der Gruppenphase scheitert. Man hat letzte Woche einen wichtigen Schritt in Richtung K.O.-Phase und Achtelfinale gemacht. Mal gucken, ob man diesen Schritt weitergehen kann. Dazu EM startet morgen ebenfalls. Wo? In Oberhausen. Mit Fans, die neuen Corona-Regeln, dass Veranstaltungen nicht erlaubt sind, gelten erst ab Montag. Sprich, man hat jetzt noch ein paar Tage Zeit und man spielt vor 250 Zuschauern, so viel ich weiß. Da möchte ich mit euch kurz die Begegnung durchgehen. Jamie Hughes spielt gegen Dave Schissner, da ist Chizzy der große Favorit. Allerdings ist Jamie Hughes auch ein guter Spieler. Bei Chizzy weiß man nie, wie gut er aktuell drauf ist. Mal gucken, was er da anstellen wird. Ratajczak gegen Steve West, hier ist die Ausgangslage recht klar. Ratajczak großer Favorit. Ian White gegen Mervyn King ist mir nicht so klar, denn Ian White in einer Verfassung so schlecht, wie wir ihn lange nicht mehr gesehen haben, auf dem Player Championship, die sein Kernelement war, wo er ein Turnier nach dem anderen gewonnen hat, die aktuell nicht stattfinden, da es einfach zu teuer wäre und kaum möglich wäre, dass man Spieler für zwei Events nur einfliegen lässt in die UK oder wo immer ab und zu sind, die Turniere in Deutschland. Und dann auf die European Tour auch noch kaum was gewonnen. Mervyn King, der gerne mal einen Van Gerwen besiegt, der gerne mal einen Kvost besiegt, der gerne mal alle großen Spieler besiegt, sehe ich vielleicht sogar hier als leichten Favoriten. Ich gucke mal kurz, was die Wettanbieter hier auf diese Partie anbieten. Sie sehen Mervyn King mit einer 1,66er-Quote Ian White mit einer 1,16er-Quote leicht favorisiert. Ich sehe das, wie gesagt, anders. José de Sousa gegen Geoffrey Dessoir haben wir dann ebenfalls im Programm. De Sousa, der in einer sehr, sehr guten Verfassung sich befindet, ein European Tour Event gewinnen konnte. Dessoir, der nach seiner Operation, die er jetzt vor ein paar Monaten hatte, noch nicht richtig in Form gekommen ist, wo alle talentiertesten Spieler ähnlich geht es wie de Sousa, auch ein sehr talentierter Spieler, aber aufgrund, dadurch, dass beide, denke ich mal, gleich talentiert sind, aber de Sousa noch in einer viel, viel besseren Verfassung ist, sehe ich da den Portugiesen favorisiert. James Wade gegen Steve Lenz, der sich da knapp für qualifizieren konnte. James Wade, der sich mittlerweile wieder gefangen hat und besser spielt. Der Favorit, der ähnliche Ausgangslage geht für Devin Peterson gegen Andy Hamilton. The Hammer, der sich jetzt nochmal qualifizieren konnte durch ein Achtelfinale am vergangenen Sonntag in Riesa in Sachsen, wo er sich ins Achtelfinale vorspielte. Und dann gegen Van Gerwen verlor. Habt auch ein Match davon gegeben, aber Peterson in einer viel, viel besseren Verfassung, einer der besten Spieler aktuell auf dem Circuit, deswegen sehe ich ihn als Favoriten. Rustworth gegen Michael Smith, Rustworth, der ähnlich wie Andy Hamilton sich durch nur ein gutes Turnier, es gab ja insgesamt statt 13 Turnier wie original angesetzt, nur 4 Turnier von der European Tour, deswegen konnte man sich mit einem Viertelfinale, da 32 Spiele sich qualifizieren konnten, eigentlich schon für dieses Event qualifizieren. Nächstes Tor haben wir leider zwei Deutsche dabei, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Ross Smith hatte ein gutes Event. Michael Smith ist Michael Smith, einer der besten Spieler, Top 5 Spieler der Welt, deswegen muss man zu ihm nicht mehr viel sagen. Niederländisches Duell, Danny Noppert gegen Dirk van Dijvenbode. Danny Noppert, der wohl, ja, man könnte sagen, stabilere Spieler, der einfach ein bisschen konstanter ist, weil er bei jedem Turnier dabei ist. Dirk van Dijvenbode, der beim Double in Double auch World Grand Prix überraschend das Finale erreichte, dort gegen Gezi Gervin Price verlierte. Der hier einen großen Anspruch auf den Titel wieder haben wird, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und ja, da müssen wir mal schauen. Ich sehe da keinen richtig favorisiert. Van Dijvenbode wurde wohl der vielleicht bessere Spieler, allerdings ist Noppert einfach aufgrund dafür, ist es bei jedem Turnier dabei ist, der konstantere. Mal schauen, wer es da machen wird. Espinel gegen Kirvenhoven, da ist die Verteilung der Favoritenrolle recht klar. Nathan Aspinall, Riesenfavorit. Joe Kahn gegen O'Connor kein das Event letzte Woche gewonnen. O'Connor auch knapp hier gerade reingeraten. Deswegen auch hier keine Riesenfavorit. Da haben wir das erste Spiel in deutscher Beteiligung. Johnny Clayton gegen Max Hopp, der bisher noch nicht so gut aussah. Jetzt erstmals seit vielen, vielen Jahren auf Platz 2 der deutschen Spieler in der Order of Merit ist hinter Gabriel Clemens, der jetzt erstmals in den Top 32 auf Platz 30 ist. Max Hopp hat hier einiges an Preisgeld zu verteidigen. Vor 2 Jahren erreichte er bei der EM, da war damals noch in Dortmund, das Halbfinale. Jetzt möchte er, denke ich mal, hier Preisgeld verteidigen, um auch irgendwie wieder in die Top 32 rauszukommen. Ihm droht, glaube ich, auf Platz 40 der Verlust runter, ein Drop auf Platz 40. Und es geht natürlich auch um die WM. WM muss sein Ziel sein. Er hat gesagt, bisher sieht's bei ihm nicht gut aus. Er kann ja mit dem Turnier sich einen guten Weltranglistenplatz sichern und safen, und er kann sich einen Platz bei der WM sichern. Und das muss sein Anspruch sein. Und da darf Clayton, ja, ist natürlich schon Clayton, der ein Top-16-Spieler ist, einer der besten Spieler der Welt, ist natürlich eine ordentliche Hürde. Allerdings kann Max Hopp auch mit dem Spiel, die er letzte Woche gespielt hat, ihn besiegen, würde ich behaupten. Mal gucken, ob er es dann schaffen wird. Wir sehen hier leicht. Ja, ich würde sagen, auch hier 50-50 Clayton einfach der bessere Spieler der letzten 2 Jahre gewesen. Doch Hopp aktuell in einer guten Verfassung hat. Clayton hat die letzten paar Wochen noch gar nicht gespielt, sprich bei ihm kennt man aktuell die Verfassung nicht. Man kennt die Verfassung der letzten 2 Jahre. Mal gucken, was sie hier abreißen wird. Van Gerven, großer Favorit gegen Labanauskas, aber Price gegen Heibels ist die Ausgangslage echt klar. Gervin Price natürlich der große Favorit. Einer der be vielleicht der beste Spieler in diesem Jahr bisher. Und da haben wir noch den zweiten Deutschen, Gabriel Clemens, der auch ein hartes Los hat mit Peter Wright, der Schotte, der WM, aktueller Weltmeister. Da ist Gabriel Clemens der große Außenseiter. Allerdings ist er, glaube ich, erst zum zweiten Mal bei der WM dabei. Sprich, für Gabriel Clemens ist es nochmal Erfahrung. Und die 5000 Euro Antrittsgeld, die man kassiert, gehen direkt in seine Order of Merit rein. Und damit wird er wieder hochgehen. Und vielleicht sehen wir Gabriel Clemens irgendwann in den Top 20. Allerdings ist natürlich jetzt erstmal das Ziel, die Top 32 zu sichern. Zuletzt noch Zurich gegen Gurney, wo nochmal zum Schluss ein richtiger Banger. Zurich in der überragenden Verfassung, jetzt Viertelfinale und Halbfinale der letzten 2 European-Tour-Turniere. Ihm tut auch sehr gut vor, Fans zu spielen. Er wird ja von den deutschen Fans sympathisiert und auch angefeuert, ist Österreicher. Er sagte jedes Mal, wie gut ihm die Fans tun, wie sehr er die deutschen Fans liebt. Gurney. Ja, aktuell nicht mehr in der Verfassung, aktuell kein Top-10-Spiel, wenn wir nach der Form gehen. Deswegen ist hier Sugovic für mich der leichte Favorit in dieser Partie. Der Podcast ist länger geworden als gedacht. Nichtsdestotrotz, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.